Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des Österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 14. Sterne, Steige, Strandvergnügen. Mit Gerlinde Kaltenbrunner durch Steinbach am Attersee.
Hallo, mein Name ist Gerlinde Kaltenbrunner. Das ist wirklich alles auf engstem Raum benannt. Die Wanderer kommen früh auf ihre Kosten, die Kletterer genauso wie die Boulderer. Und das Allerschönste ist ja dann nach dem Klettern da irgendwie einen geschwinden Sprung ins See rein.
Spiegelglatt liegt der Attersee in der Morgensonne. Im Bergsteigerdorf Steinbach herrscht noch kein Betrieb. Außer den leicht schwappenden Wellen des Sees und den Vogelstimmen ist nicht viel zu hören. Das beruhigt Körper, Seele und Geist, sagt die Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner. Die Alpinistin lebt schon seit etlichen Jahren am Attersee. Nach Steinbach kommt sie immer wieder, zum Klettern, zum Bergsteigen oder Wandern. Aber auch, um Ruhe zu finden. Etwa in einem kleinen Häuschen, das am Ufer des Attersees steht. Heute ist Gerlinde Kaltenbrunner hier verabredet. Mit Georg Föttinger. Er ist Hotelier und Aufsichtsratschef des Tourismusverbandes Attersee-Attergau.
Die Geschichte dieses Häuschens hat 1893 begonnen, hier auf einem weit abgeschiedenen Areal, als ein Verrückter damals sich das eingebildet hat, dass er da eine Hütte am See bauen muss. Die Einheimischen haben nicht gewusst, was mit dem los ist. Und heute, ist das viele, viele Jahre später, ist dieses Häuschen, diese Hütte ein Ausflugsziel für die ganze Welt. Und wir haben viele Gästebücher schon, wo wir alle Nationen, stolz auf alle Nationen verweisen können. Und dieser Verrückte war ein junger Komponist, Gustav Mahler, der hier seine Ferien verbrachte. Und seine Gefolgschaft war damals auf der Suche nach einem Feriendomizil. Und die Vorgaben, die Mahler gab, war, dass das schön sein muss, günstig und ruhig. Also diese drei Vorgaben hat er auf den Weg gegeben. Und das war hier damals in Steinbach alles zutreffend.
Es ist ganz wichtig, dass es ruhig ist, schön ist, genau. Und günstig, es soll erschwinglich sein auf jeden Fall. Genau, und darum freue ich mich, dass wir jetzt da miteinander sprechen können. Stichwort Gustav Mahler hat dann tatsächlich da in diesem Häuschen in Steinbach am Attersee viele Stücke begonnen zu komponieren und war nicht nur, glaube ich, ausgezeichneter Komponist, sondern vor allem dann auch Dirigent, oder?
Er war eigentlich Operndirektor und hat eine ganz besondere Angewohnheit gehabt. Also diese Musikstücke, die er geschaffen hat, hat er nur in den Ferien geschaffen, weil er da weg vom Trubel war, weg vom urbanen Umfeld, weg von seinen Häusern, die er geführt hat. Da war er frei, da war er inspiriert durch die Umgebung und die Experten sehen in der Musik das Höllengebirge und die erkennen den See und die Wellen und die Natur.
Steinbach am Attersee als Ort der Inspiration. Zum Beispiel für den berühmten Jugendstilmaler Gustav Klimt, den Pianisten Friedrich Gulda und vor allem für den Musiker Gustav Mahler. Die Grundgedanken der Bergsteigerdorf-Initiative hätten dem Komponisten sicher auch gefallen. Orte guten Lebens zu sein, wo weniger mehr ist. Zumindest war der umtriebige Künstler öfter hier. Nicht nur ein paar Tage.
Wie oft war der da im Sommer? Also war der immer so 2 Wochen da, 2 Monate? Ist der Bergstein gegangen oder hat der nur komponiert?
Das ist eine gute Frage. Der Maler war nämlich, wie er bei uns war, noch sehr jung und er war richtig aktiv. Uns ist überliefert, dass er damals bei uns da sehr viel im See geschwommen ist. Er war einer der ersten Radfahrer in der Region und er war ein Bergsteiger. Der Maler, wenn er da war, war er wie früher alle Gäste, die waren den ganzen Sommer da, die waren zur Sommerfrische da. Der Maler ist gekommen meistens im Juni und ist im September heimgefahren. Also die haben den Sommer genossen mit all seinen Facetten, mit Sturm, mit Gewitter, mit Schlechtwetterphasen, die es damals auch gegeben hat. Nicht so wie heute, wo man oft für 1-2 Tage anreist, wo man irgendeinen Gipfel vielleicht machen will und wieder abreist, sondern das war ein anderer Tourismus, wie er heute ist. Wie er bei uns da war, war er eigentlich nur sehr agil und jung und war Bergsteiger par excellence und es ist er überliefert, wie weit das er gegangen ist.
Auch ins Höllengebirge, das seinen Namen vermutlich den vielen Höhlen verdankt. Eine Sage aus der Region leitet den Namen allerdings anders ab.
Einst wollte der Teufel eine sehr bösartige Pfarrersköchin aus Steinbach am Attersee in die Hölle holen. Auf dem Weg in die Hölle soll er zusammen mit ihr über das weite Gebirge gesprungen sein. Dabei entglitt dem Teufel die Köchin, ob aus heftiger Gegenwehr oder ihres Gewichts wegen, ist nicht überliefert. Dabei fuhr sie geradewegs durch den Fels, mitten in das Gebirge und ist nie wieder aufgetaucht.
Wurde das Höllengebirge so zum Totenreich? Auf jeden Fall kann man in dem Gebirgsstock bis heute mit ein bisschen Fantasie fabelhafte Wesen treffen. Riesen, Elfen, Zwerge und Nixen, sagt Tourismusexperte Georg Föttinger.
Wir befinden uns hier am Eingang zum Nixenfall. Das ist ein wunderschöner Wanderweg, vor allem für Familien gut geeignet, weil das letzte Stück führt eben in eine Schlucht rein und endet dann bei einem ca. 50 Meter hohen Wasserfall. Ist das ein sehr beliebtes Ausflugsziel, auch im Sommer natürlich. Wenn es heiß ist, ist es hier immer kühl, weil das Wasser, der Sprühregen des Wasserfalls hier ein ganz besonderes Klima erzeugt. Das Wasser fällt hier über die Felsen runter und es entsteht so eine Art Nebel, Sprühregen. Und es ist zum Beispiel auch, wenn draußen die Pollen fliegen, wenn die Wiesen blühen, das gibt es hier herinnen nicht in der Schlucht. Das ist ganz ein gutes Klima. Und ja, seit jeher wird diese Schlucht besucht und begangen.
Wie die vielen anderen Wege im Bergsteigerdorf. Rund um Steinbach am Attersee spannt sich ein engmaschiges Wegenetz. Einer, der sich mit den Steigen und Routen besonders gut auskennt, ist Johann Hansi Resch. Gemeinsam mit anderen MitstreiterInnen kümmert sich der begeisterte Kletterer und Bergretter um die Wartung und Sicherheit der Steige und Wege.
Ich meine, du hast ja viele Möglichkeiten da. Wir haben ja alles vor der Haustür da am wunderschönen Attersee und vor allem in Steinbach, da gehen ja die ganzen Routen weg. Du befasst dich viel mit der Routenerschließung, oder? Ich habe gehört, zum Beispiel beim Madelgupf-Klettersteig hast du wesentlich mitgewirkt und bist beteiligt bei der Instandhaltung mit Kollegen der Bergrettung, nehme ich jetzt einmal an. Kannst du mir da ein bisschen was erzählen drüber?
Und wie du schon gesagt hast, wir haben wirklich alles da. Also wir haben von der Boulderblack bis zu den Meerseillängenrouten, Klettersteig. Also was den Klettersport betrifft, haben wir wirklich alles da, im kleinsten Raum. Erschließung, ja, war ich auch dabei, aber eher weniger. Dazu fehlt mir ein bisschen die Zeit, dass ich mich eine ganze Wand aufarbeite. Ja, beim Klettersteig, da haben wir einen Verein gegründet und da bin ich der Vize-Obmann und kümmere mich natürlich mit meinen Kollegen Schnitzer Wehren um den Steig und wir schauen, dass der gewartet wird. Wenn es was hat, dass wir wen organisieren, der das dann repariert und das Ganze abnimmt. Das ist ja eine Verantwortung und da haben wir Gott sei Dank wen, der uns den Steig über das Gutachten macht und dann auch herricht, wann was ist. Und das ist schon oft zeitintensiv, aber wir machen das natürlich gern. Ich freue mich, wenn ich einen Auftrag kriege, dass ich in den Klettersteig gehe. soll, muss. Und ja, natürlich die ganzen anderen Wanderwege, die wir im Ort zu haben, auch in alle Schwierigkeitsgrade. Da bin ich auch ein bisschen involviert durch den Tourismusverein, wo ich auch wieder der Vize bin. Das ist natürlich die Zustiegswege etc., das ist natürlich auch arbeitsintensiv. Da haben wir Gott sei Dank wen, der uns das wirklich super macht. Das ist ein Pensionist, der da durchgeht und freischneidet, wenn ein Baum umfällt, ein Ast da liegt oder sonst irgendwas ist. Und in einem Bergsteigerdorf erwartet man sich natürlich, dass das alles gut in Schuss ist.
Manchmal müssen Hansi Resch und seine KollegInnen bestehende Routen nicht nur überdenken, sondern auch neu gestalten. So geschehen am beliebten Klettersteig zum Madelgupf. Ihn gibt es seit dem Jahr 2012. Die Route bietet auf fast 1200 Höhenmetern luftige und anspruchsvolle Kletterei. Für viele BesucherInnen zu schwer. Die Folge? Die Zahl der Bergrettungen explodierte. Der Verein reagierte.
Und jetzt ist der Einstieg, gleich mal, sage ich, für Klettersteige ja relativ knackig, so dass die ja die Möglichkeit haben, gleich am Anfang zu sehen, ah, das wird anstrengend, damit es vielleicht dann nicht mehr so viele Bergungen gibt. Weil ihr habt ja doch immer wieder Einsätze bei der Bergrettung, wenn da jemand an Erschöpfung nicht mehr weiter kann oder irgendwas passiert.
Am Anfang ist der Klettersteig relativ leicht angegangen, Schwierigkeitsgrad A, B, dann ein bisschen C. Und die schwerste Stelle ist ungefähr ein Drittel bis Hälfte vom Klettersteig. Mhm. Und das ist eine sehr exponierte Stelle, es ist ein leichter Überhang, Schwierigkeitsgrad D. Und da sind dann viele Leute draufgekommen, dass ihnen das zu schwer ist. Beziehungsweise haben sie es dann probiert, sind dann gestürzt und haben halt dann einen Schreck gekriegt, sind ein bisschen in Panik geraten und haben halt dann die Bergrettung gerufen. Wir sind alle nebenbei berufstätig, das geht gar nicht. Und jetzt haben wir sehr viele Hubschrauberbergungen gehabt. Wir haben es teilweise zweimal am Tag gehabt. Jede Woche der Hubschrauber, das war ein Zustand, das war untragbar. Wir haben da dann irgendwie eine Falle einbauen müssen. Ja.
Und die gleich am Anfang.
Und seit wir das gemacht haben, sind die Einsätze wirklich deutlich zurückgegangen.
Ja, super. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig und wesentlich. Also ich habe den Einstieg haben wir auch schon angeschaut und das ist wirklich super gemacht. Da habt ihr Hilfe gehabt vom Stefan Gart, glaube ich.
Richtig,
den kenne ich auch sehr Stefan gut. Genau. Super. Mhm. Na, schön. Und seitdem, wie du sagst, weniger Einsätze. Super.
Dieses alpine Gebiet wurde vergleichsweise spät für BergsteigerInnen und KletterInnen erschlossen. Lange Zeit waren vor allem die eher südlich gelegenen Teile des Höllengebirges für die Allgemeinheit gesperrt. Bis 1914 brauchte man eine Sondergenehmigung, denn das Weißenbachtal war kaiserliches Jagdrevier.
Also Bergsteiger haben dort nichts verloren gehabt. Und das ist, war eine lange Zeit so. Ja, das war teilweise nach dem Kaiser noch. Es ist nach wie vor so, dass mitten im Weißenbachtal keine markierten Wege aufgingen auf das Plateau. Es sind zwar diese alten Jagdsteige ein wenig wiederentdeckt worden, gerade in der Corona-Zeit, wo viele Leute viel Zeit gehabt haben, haben sie da ein bisschen Wege gesucht. Ich möchte ein bisschen abraten davon, es ist ja wieder zurückgegangen, es ist wirklich teilweise sehr, sehr unwegsames Gelände, man kommt in ein Latschenfeld rein und wir haben da auch schon Leute rausgeborgen aus einem riesigen Latschenfeld, die einfach da drinnen gesteckt sind, in der Nacht angerufen haben und haben gesagt, wir können nicht mehr weiter. Wir dann aufgestiegen sind, dann über Nacht haben, dort oben im Latschenfeld mit denen. Und also ich kann abraten davon, dass man da irgendwie herumsucht, dass die Jagd und vor allem das Wild auch sehr ruht. Das muss man auch sagen. Man braucht einfach auch Zonen, Gebiete, wo nichts ist, wo sich das Wild zurückziehen kann. Das braucht es auch und da haben wir auch nichts dagegen. Das ganz im Gegenteil, eben das passt so, wie es ist. Und die Erschließung war eben dann eher auf der Nordseite, wo es steil abfällt.
Ja, da kann man sich eh austoben, da gibt es so viele schöne markierte Wege auf und da ist ja das Hochleckenhaus dann oben, das ist ja irgendwann, wann ist das gebaut worden?
1925.
Haben wir
bald 100-jähriges 100-Jahr-Feier. Bergrettung und Hochleckenhaus.
Ah ja, und da gibt es eben unzählige schöne Wanderwege, die miteinander verbunden sind, wo man dann auch die ganze Höhengebirgsüberschreitung machen kann.
Musik. Die Überschreitung nimmt je nach Kondition und Leistungsvermögen 2 bis 3 Tage in Anspruch. So viel Zeit für eine Bergtour hat Johann Resch selten, denn eigentlich ist er Biolandwirt. Auf dem Haselbauerhof, etwas oberhalb vom Attersee. Der Partnerbetrieb der Bergsteigerdörfer vermietet Ferienwohnungen und hat vor einigen Jahren von Milchvieh auf Mutterkuhhaltung und Kälber umgestellt. Etwa 25 Tiere weiden rund um den Hof.
Die sind dann bei euch direkt vor dem Haus auf der Weiden und haben da ein wunderschönes Dasein, denke ich jetzt einmal, oder? Ja. Wie ist das bei einem Biobauernhof? War das eine große Umstellung damals? Ihr spritzt natürlich nichts, die haben wirklich feinstes Gras zum Fressen. Wie schaut das genau aus?
Wir waren eigentlich, wenn man es genau nimmt, vorher mehr oder weniger auch schon Biobetrieb. Man hat halt bei gewissen Unkräuter chemisch mitgeholfen, dass man die los wird. Ja. Von dem her war es jetzt keine große Umstellung nicht. Bei uns in der Gegend, also wir haben reine Grünlandwirtschaft, wir haben keinen Ackerbau. Mhm. Das heißt, da wird auch nicht so viel Chemie braucht, dass man irgendwelche Schädlinge los wird im Grünland. Mhm. Gewisse andere Regeln sind zum Einhalten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Tierarzt kommt und ein Tier behandelt wird und das dann eine Spritzen braucht, dann ist die doppelte Zeit gilt dann für den Biobetrieb, bis dass man, falls wäre, das Fleisch dann wieder verkauft. Ja. Das landet bei Fühnen, die sehr abgelegen sind und nicht beim Kanal angeschlossen sind. Das rennt dann in die Güllegrube. Das wird dann ausgeführt auf das Feld und das darf in unserem Fall auch nicht sein. Weil natürlich da Chemie dabei ist, durch das ganze Waschen etc. Und das darf oder sollte nicht beim Biobetrieb aufs Feld ausgebracht werden.
Und was liefert ihr dann alles ab? Ich habe auch gehört, ihr macht Käse selber, stimmt das?
Also das, was wir jetzt gerade vorher da gesehen haben bei uns, wie es reingekommen sind, das ist jetzt der Versuch. Wir haben jetzt gerade wieder eine Milchkuh, eine Kaffeekuh oder Käsekuh, mhm. Weil es da leider passiert ist, dass das Kälberl ist tot auf die Welt gekommen, das ist quasi stecken geblieben. Und normalerweise ist es so, dass das Kälberl bei der Mutter dann die Milch trinkt. Das ist ja die Mutterkuhhaltung, der Sinn davon. Und jetzt ist das Kälberl natürlich nicht da. Das heißt, ich muss die Kuh melken, damit es da zu keiner Entzündung nicht kommt. Und jetzt haben wir viel Milch. Und jetzt haben wir überlegt, was machen wir damit? Jetzt hat meine Frau, die hat einen Käsekurs gemacht. Und jetzt probieren wir da ein paar Sachen aus. Jetzt schauen wir mal, ob der Mozzarella da was wird oder nicht. Aber das ist jetzt die Ausnahme. Ja, also normalerweise haben wir keine Milch, das kriegen wir gesagt, die Kälber.
Ihr hört, wo weniger mehr ist, den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des Österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Etwas ausprobieren, experimentieren, schauen, ob es was wird. Das scheint ein Wesensmerkmal vieler Steinbacherinnen und Steinbacher zu sein. Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner kann dem viel abgewinnen. Sie hat sich ihren Wissensdurst bewahrt. Das ist auch der Fall, als sie die quietschende Tür zu einer besonderen Werkstatt öffnet. Die Bierschmiede von Mario Scheckenberger.
Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich trinke gar keinen Alkohol, auch kein Bier. Aber trotzdem finde ich das jetzt da sehr, sehr interessant, einmal in diese Bierschmiede da einzutauchen und was Genaueres zu erfahren. Ja, hallo lieber Mario. Ich freue mich sehr, dass ich da mal in die Welt der Brauerei ein bisschen eintauchen darf. Jetzt lese ich da, mit Leidenschaft geschmiedet. Wann hast denn du die Leidenschaft fürs Bierbrauen entdeckt für dich?
Brauen tue ich schon seit über 20 Jahren. Das war schon immer meine Leidenschaft. Ich war eigentlich früher in einem großen Braukonzern im Marketing, aber immer schon nebenbei Bier gebraut, hobbymäßig zu Hause. Und habe eigentlich schon vor 20, 30 Jahren gesagt, ich möchte irgendwann meine eigene Brauerei haben. Ja, und dann kommst du dann in ein gewisses Alter, wo du dann sagen musst, jetzt oder nie. Und vor 8 Jahren haben wir das in der Familie halt dann beschlossen, dass wir es riskieren und die eigene Brauerei gründen.
Und ist daheim eigenes schon gebraut? Geht das so einfach, dass man daheim sein Bier braut, sage ich jetzt einmal?
Ja, vom Prinzip ist das gar nicht so schwierig. Da fängt man einfach einmal an. Das kann man auch mit Geräten, mit einem Kochtopf, mit einem Kochlöffel etc., was du daheim hast, machen, ohne dass man sich Equipment kaufen muss. Mhm. Das ist ein bisschen Rohstoffe, was du brauchst, kriegst du von jeder größeren Brauerei. Und so kann man das relativ schnell mal probieren. Und es wird ein relativ schnell mal trinkbares Bier. Dann gibt es schon viele Feinheiten, die man beachten muss, aber mal trinkbares Bier zum Produzieren, das kann man relativ schnell machen.
Das kann man schnell machen und ist gespannt natürlich, was dann da rauskommt. Ja, und jetzt ist die ganze Familie praktisch ein bisschen involviert in die Brauerei, kann man das so sagen?
Ja, grundsätzlich schon. Meine Frau hat einen anderen Job natürlich. Meine Frau hilft mir auch immer, egal ob man es im Service einmal braucht oder ob es im Hintergrund bei der Buchhaltung was macht. Also ohne dem würde es fast nicht gehen, muss ich ehrlich sagen.
Worauf kommt es jetzt besonders an, wenn man sagt, man möchte ein richtig gutes Bier brauen? Was braucht es da? Ich denke mal, gutes Wasser auf jeden Fall. Was gehört da alles dazu?
Ja, also in erster Linie viel Leidenschaft. Dass man wirklich tüftelt und sich das antut und jeden Tag wieder probiert und schraubt, bei kleinsten Schrauben, wo kann man was besser machen. Aber jetzt, wenn es rein ums die Rohstoffe geht, natürlich, das Wasser ist ganz entscheidend.
Wie hat das Attersee-Wasser dann im Bier, oder wie schaut das aus?
Nein, der Attersee hat zwar Trinkwasserqualität, im Winter zumindest, aber zum Bierbrauen ist man da noch ein wenig zorglich. Mhm. Aber wir haben in Staubach auch super Wasser aus dem Naturpark bei uns direkt. Das habe ich mir natürlich vorher analysieren lassen.
Ah, schau, ja, das Wasser. Und was braucht es noch dazu? Wo kommt der Hopfen her? Wo kommt das Getreide her für das Bier?
Ja. Also es sind nicht dann die Hauptbestandteile mit Hopfen und Malz. Da kaufen wir natürlich, was geht aus unserer Gegend, da kaufen wir die Hauptmalzsorten. Aber anders ist so große, schränken uns wieder nicht auf Österreich ein, weil da würden wir uns im wahrsten Sinn des Wortes einschränken. Und es gibt alleine beim Hopfen 300 verschiedene Sorten. Ja, und beim Malz gibt es auch noch 100 verschiedene Sorten. Und bei uns bei der Melzerei kriege ich dann vielleicht 5, 6, 7 Sorten. Wir brauchen aber mit 16 verschiedenen Malzsorten. Mhm. Also da kaufen wir eigentlich weltweit ein, weil wir wieder was Neues probieren wollen. Und du brauchst ja nur einen Rohstoff austauschen, zum Beispiel die Hopfensorte, hast du ein völlig anderes Bier.
Etwa 100.000 Liter Bier braut die Bierschmiede im Jahr. Damit ist sie eine kleine Brauerei. Im Vergleich, österreichische Großbrauereien kommen auf 100.000 Millionen Liter. Aber in Sachen Vielfalt steht die Bierschmiede den Großen kaum nach.
Mindestens 10 verschiedene Biersorten brauen Mario Scheckenberger und sein Partner Christian Haringer. Hinzu kommen Sondersude, zum Beispiel wenn es ein spezielles Naturpark-Attersee-Bier geben soll oder ein Bier mit Dörrzwetschgen-Geschmack. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, sagt Brauer Christian Haringer. Man tüftelt, experimentiert und ist fasziniert. Ja? Man versteht sich ein bisschen als die Alchemisten vom Attersee.
Die Alchemie ist ein interessantes Stichwort, weil ich tue daheim alles hobbymäßig auch Bier brauen und da bin ich das Alchemistenbräu. Es ist einfach, weil so viele Faktoren zusammenkommen. Du hast einfach ein Naturprodukt und schaffst die Umstände quasi für die Hefe, dass das Ganze dann verstoffwechselt und du hast quasi ein wenig die Materialien zur Verfügung und dann ist immer die Frage, was kommt wirklich hinten noch raus und einfach die Leidenschaft für das Produkt an sich, weil es so vielschichtig und vielfältig ist.
Die Vielfalt spiegelt sich auch in den Namen der Biersorten wider. Das Meisterstück etwa ist der Stolz der Bierschmiede. Denn das Meisterstück wurde schon 12-mal ausgezeichnet. Auch der Amboss, der Hammer, das Funkerl, allesamt prämierte Biere. Qualität, die aus dem Bergsteigerdorf Steinbach kommt und sich herumspricht.
Ja, also ich glaube, mittlerweile schätzen schon die meisten die Brauereien, dass wir die im Ort haben, weil wir doch ein bisschen Werbung mittlerweile machen für den Ort. Nein, die fühlen mich da gut aufgehoben. Ich wollte das Projekt unbedingt zu Hause realisieren in Staubach. Ich habe immer gesagt, das Konzept muss so gut sein, dass ich mir da auch drüber traue, in dem kleinen Ort. Weil da kein Itleid, da kein Mitleid und da kann man das, nur da kann ich das authentisch verkörpern. Aber am Anfang, wie ich die Brauerei gebaut habe, da haben dann schon ein paar so gesagt, ob das gut geht. Ja, und aber es ist ganz gut aufgegangen. Und wir durften relativ viele Preise gewinnen. Eigentlich jedes Jahr bei der Staatsmeisterschaft haben wir 2-3 Mal im Stuckerl. Und das zeigt dann schaut ich gleich bei der konstante Qualität.
Ja, unglaublich. Nein, das ist sehr spannend. Für mich eine ganz neue Welt. Und darf ich dir das fragen, ist ja persönlich, aber wie viel Bier trinkst du dann, wenn du brauchst? Du musst ja immer wieder kosten und so, was kommt denn da so zusammen?
Ja, mir schmeckt es natürlich schon das Bier, aber du musst ja nicht immer so ein Unternehmen führen, also musst du das schon im Griff haben. Und wie du sagst, ich bin ja an der Quelle jeden Tag und wir müssen auch, wenn du in der Früh abfüllst um 8 Uhr, dann musst du am 9 Uhr das erste Bier probieren. Da trinkst du kein Glasl, aber da musst du, das hat jetzt mit Trinken ja fast nichts zu tun. Aber auf die Nacht zum Essen trinke ich fast immer mehr Bier statt Wasser, weil es mir einfach besser schmeckt. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der jeden Tag seine gut, ein paar halbe trinkt, weil dann das dauert nicht gut gehört.
Die Bierschmiede verkauft ihre Biere weitgehend in der Region. Sie bestückt Supermärkte im Umkreis von rund 25 Kilometern. Größer, sagt Mario Scheckenberger, soll die Brauerei aber nicht werden. Obwohl es Anfragen gibt.
Es ist lustig, weil wir den European Beer Store jetzt 2-3 Mal gewonnen haben. Da haben wir dann von so Importeuren aus Skandinavien und Frankreich Anrufe gekriegt. Und ja, die schauen sich immer die Platzierungen da an, wie wir lachen müssen, weil es überrecht. Und sie ehrt das natürlich, aber ich sage immer, Leute, da sind wir viel zu klein. Das will ich gar nicht. Wir wollen ja gar nicht so groß werden und nicht, klingt blöd, aber auch nicht wachsen, weil wir haben jetzt die Größe, wo es alles gerade ausgeht. Und ich will ja selber Bier brauen und nicht nur Manager spielen und dann brauchst du 5 Leute mehr aus einem größeren Mengendruck und dann machst du die ersten Kompromisse, was Qualität betrifft. Und das, wir machen es als Leidenschaft und das soll so bleiben.
Viele Parallelen, finde ich. Mhm. Es geht einfach darum, wirklich aus tiefer innerer Begeisterung heraus dein Ziel zu verfolgen. Das habe ich beim Bergsteigen und ich sehe es bei dir, du funkelst und bei dir brennst, wenn du über das Brauen redest. Und um das geht es eigentlich. Und dann findet man sie wieder, dann ist man zufrieden. Und ich finde es auch so schön, der Ansatz, wo du sagst, nicht zu groß werden, weil du machst es aus Leidenschaft. Also das ist auch Lebensqualität für dich, dass du dann für dich auch noch Zeit hast, dass du dann am Berg gehen kannst und radeln gehen kannst, um dann wieder mit frischer Energie und guten Sinnen dann ans Bauen gehst. Auf jeden Fall, ja. Aber spannend, super.
Prost!
Steinbach am Attersee wartet mit vielen Highlights auf. Im Wortsinn. Denn das Bergsteigerdorf hat sich auch den Sternen verschrieben. Gerlinde Kaltenbrunner besucht Clemens Schneitel. Er ist Geschäftsführer vom Naturpark Attersee-Traunsee und inzwischen ein passionierter Sternegucker. Steinbach ist Teil des Naturparks, der auch der erste Sternenpark Österreichs ist.
Ja, hallo, lieber Clemens. Du hast dich dem verschrieben, zu erforschen, was künstliche Lichtquellen mit dem Menschen machen, dann auch zu verbessern. Wie bist du zu dem gekommen? Hat dich das von Kind auf schon interessiert und begeistert? Oder wie ist dazu gekommen, dass du mit der Materie so sehr auseinandersetzt?
Ich habe sicher meine Kindheitserlebnisse gehabt, wo man unterm Sternenhimmel liegt, wo man auch das genießt, wenn die Natur um einen rum in der Dämmerung immer starrer wird und man dann nur mehr vereinzelte Geräusche hört, man teilweise vielleicht sogar ein wenig verunsichert ist, weil man das Geräusch nicht zuordnen kann. Wenn man es dann zuordnen kann und weiß, aha, das ist jetzt ein Kauz gewesen oder da ist jetzt gerade ein Igel durchs Gebüsch gestreift, dann entspannt man sich wieder und denkt sich, ja, alles findet so seinen Platz, alles ist ruhig und kann auch diese Momente sehr gut genießen, weil auch man generell gegen den Abend hin ruhiger wird. Außer man ist natürlich in einer Umgebung, wo jetzt recht Highlife ist oder so ähnlich, aber sonst wird man tendenziell eher ruhig. Und was ich ja gemerkt habe in der Nacht, verliert die Zeit ihre Bedeutung. Es ist dunkel und man weiß nicht, wie viel Uhr, man kann sich auch nicht an der Sonne orientieren und so weiter. Und dann verliert es voll seine Bedeutung, was Zeit ist und man ist eigentlich nur in dem Moment. Das geht mir in der Nacht eigentlich am gelingt man in der Nacht am besten.
Ja, man schläft ja auch umso besser, je dunkler das ist. Man weiß ja auch, dass das ganz starke Auswirkungen auf die Gesundheit hat.
Naja, wenn man sich einmal vor Augen führt, dass dieser Tag-Nacht-Rhythmus seit Jahrmillionen eigentlich unsere Welt bestimmt. Ja? Alle Lebewesen, alle Pflanzen und auch der Mensch haben sich in irgendeiner Art und Weise an diese Situation und diesen Rhythmus angepasst. Die einen halt eher, weil sie mehr in der Nacht unterwegs sind und die anderen, die eher mal am Tag unterwegs sind. Das heißt, in der Nacht findet mehr statt, als sich nur hinzulegen und zu schlafen. Allein im Körper finden so viele Funktionen statt, das Verarbeiten des Tages, die Vernetzungen von Hirnarealen über nervale Systeme. Der Körper fährt runter, der Stoffwechsel wird runtergefahren und so weiter. Also da findet so viel statt. Und damit hängt ja auch zusammen, wie gesund wir sind. Und darum sollte, glaube ich, der geruhsamen, ruhigen Nacht mehr Beachtung geschenkt werden.
Vielen ist nicht bewusst, dass rund 60% aller Lebewesen dämmerungs- und nachtaktiv sind. Die natürliche Dunkelheit aber ist aus dem Leben der Menschen im Laufe der Jahrtausende immer mehr verschwunden. Künstliche Lichtquellen machen die Nacht vielerorts zum Tag. Darüber und über die Folgen aufzuklären, ist Aufgabe des Sternenparks, dessen Wurzeln in den Jahren 2017-2018 liegen.
Da sind unterschiedliche Sachen zusammengekommen. Das Land Oberösterreich hat sozusagen ein Lichtmessnetz installiert und wollte schauen, wie ist denn die Lichtsituation über Oberösterreich und wo sind denn überhaupt nur dunkle Flecken, die man vielleicht einmal zu einem Sternenpark entwickeln könnte. Und ungefähr zur gleichen Zeit war die Ortsbeleuchtung in der Gemeinde Steinbach so desolat, dass sie erneuert werden hat müssen. Und da ist der Bürgermeisterin Nicoleda das Wort Lichtverschmutzung über den Weg gelaufen und sie hat sich da schlau gemacht und ist dann beim Land Oberösterreich bei der Umweltschutzabteilung an die richtigen Kontaktpersonen gekommen und man hat sozusagen mit der neuen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auch gleich in Richtung Mustergemeinde besseres Licht gearbeitet. Und das war sozusagen ein Meilenstein, den man braucht hat, um in Richtung Sternenpark zu gehen. Weil in einem Sternenpark muss eine gewisse Nachthimmelsqualität gegeben sein, die wird gemessen. Dann müssen alle Leuchten, die im Sternenpark sind, im spätestens 10 Jahre nach der Zertifizierung umgerüstet sein auf sozusagen Sternenparkkriterien. Warum geht es da im Wesentlichen? Licht nur nach unten, Licht nur zu der Zeit, wann ich es brauche und ein möglichst gelbes Licht, weil das halt angenehmer fürs Auge ist.
Kurze Zwischenfrage, wie groß ist der Sternenpark? Also welcher Umkreis ist das?
Die Basis für einen Sternenpark als Kategorie der International Dark Sky Association ist, dass es bereits ein Schutzgebiet gibt. In unserem Fall das Landschaftsschutzgebiet Naturpark Attersee-Traunsee. Das heißt, im Wesentlichen ist abgedeckt der Naturpark. Das sind Flächen der Gemeinden Altmünster, Aurach, Schörfling, Weyreck und Steinbach. Und weil eben Steinbach eine Mustergemeinde besseres Licht ist, ist von Steinbach das gesamte Gemeindegebiet Sternenpark. Das heißt, ist der Hochlecken und der Schoberstein auch im Sternenpark.
Voll schön. Also da sieht man natürlich in der Nacht bei schönem Wetter unglaublich viele Sternenbilder. Was kann man da alles erkennen an Sternenbildern?
Also der Sternenhimmel bei klarer Sicht erlaubt uns die Sicht auf bis zu 5.000 bis 6.000 Sterne übers Jahr verteilt. Nicht? Wir haben ja Wintersternbilder, Sommersternbilder. Aber es sind sehr viele. Also ich habe es noch nicht gezählt, weil da war ich überfordert damit. Aber es ist schon sehr gigantisch, was man sehen kann. Und im Verhältnis, nur als Beispiel, in Wien wird man 500 bis 600 pro Jahr sehen. Ja? Also das ist nur mal, dass man ein Gespür kriegt dafür, dass das nicht alles ist, was man vielleicht in Wien an Sternen sieht. Nein, es gibt viel mehr. Da muss man heute ins Bergsteigerdorf Steinbach am Attersee kommen.
Hier sind Sternenbilder wie beispielsweise der große Wagen, der kleine Bär oder im Winter der Orion zu sehen, weitgehend ungestört von künstlichen Lichtquellen. Besonders helle und großflächig abstrahlende Lampen sind problematisch. Sie locken Insekten an, die dann frühzeitig sterben. Nach Auffassung von Clemens Schneidl ist hier ein Umdenken nötig.
Wäre Licht nicht so billig, würde man sie immer fragen, aha, wie oft muss das im Einsatz sein? Wie viele Leute nutzen das überhaupt pro Nacht? Gibt es Nächte, wo das gar nicht genutzt wird? Beim Licht, das ist selbstverständlich geworden, weil es eben so billig geworden ist. Den Faktor 6000-fach billiger als wie vor 150 Jahren, wo das Licht dann entwickelt wurde. Und das ist sozusagen die billigste Energiequelle, die wir nutzen, ist das Licht. Und darum gehen wir halt einfach so verschwenderisch damit um. Und das müsste nicht sein.
Ihr habt so viele Touristen da. Rund um den Attersee sind viele Touristen. Wie nehmen die das auf? drauf? Kommuniziert ihr das auch im Tourismus? Sind sie die bewusst, die Gäste, die da herkommen? Was sagen die Einheimischen dazu?
Ich muss ganz klar sagen, es ist natürlich unterschiedlich, weil zuerst einmal sagt man, aha, jetzt soll man das Licht ausschalten. Ja? Wobei es geht per se nicht ums Licht ausschalten an sich, sondern um die clevere Nutzung davon. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, ich habe durchaus, erstens einmal mache ich selber Nachtnaturführungen, merke ich den Zuspruch, vor allem, dass wir teilweise ja im Naturparkbüro Anrufe bekommen, sie wollen den Sternenpark besuchen, wo können sie denn übernachten und so weiter, und wir vermitteln das dann an die Naturparkpartnerbetriebe oder Bergsteigerdorfpartnerbetriebe. Und die berichten mir teilweise auch, dass Leute wirklich gekommen sind und dann die ganze Woche, wo sie da waren, wie der Himmel am Abend klar war, sind sie draußen gesessen und haben stundenlang in den Sternenhimmel geschaut, weil sie das einfach von daheim nicht kennen. Und wenn man mal das Potenzial weiß, dass 300 Millionen Europäer so einen Himmel nicht haben wie wir, ja, dann kann ich von einem Gästepotenzial reden, was unsere Kindeskinder noch anzapfen können. Ja. Und im Endeffekt haben wir nichts installieren müssen. Das ist von Natur aus gegeben, könnte man sagen, genauso wie unsere schönen Seen und die Berge. Und im Endeffekt braucht man nur darauf aufpassen und sinnvoll damit umgehen. Und wir werden immer ein Anziehungspunkt sein für Naherholende oder für Gäste aus nah und fern.
Das hat mir jetzt gefallen, weil du gesagt hast, man hat nichts installieren müssen. Da geht es voll um Reduktion im Prinzip. Und das tut sicher allen gut. Ja.
Oder anders ausgedrückt, in Steinbach am Attersee entwickeln Gäste wie Einheimische eine ganz neue Achtsamkeit für die Nacht. Maßgeblich treibt das Bürgermeisterin Nicole Eder voran. Seit dem Jahr 2015 ist sie als erste Frau im Amt und Nachfolgerin von Franz Kneißl. In seiner Zeit wurde Steinbach zum Bergsteigerdorf.
Ich freue mich sehr, liebe Nicole Eder, Bürgermeisterin vom Bergsteigerdorf Steinbach am Attersee. Bergsteigerdorf bei der Gründung, seit der Gründung mit dabei. Hast du da Beobachtungen gemacht, dass sich da irgendwas verändert hat, auch im Tourismus?
Ja, ich glaube schon. Aber ob das jetzt allein am Bergsteigerdorf gelegen ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube aber bei uns in Steinbach schon, weil wir sind die kleinste Gemeinde rund um den Attersee. Und wir sind aber auch die nächtigungsstärkste Gemeinde mittlerweile. Und ich glaube schon, wir sind das Bergsteigerdorf im Naturpark. Und dieses klare Bekenntnis zum sanften Tourismus, zur Natur, dass wir uns dazu hin bekennen, auch mit unserer Volkskultur, dass wir einfach so sein können, wie wir sind und dass wir auf das Wert legen, ich glaube, das ist einfach auch ein Trend der Zeit, den Gäste wollen und spüren möchten.
Sicher wird es auch ein bisschen damit zusammenhängen, weil es ja zumindest heißt, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber Steinbach ist die sonnigste Ecke im ganzen Salzkammergut. Ist da was wahr dran?
Ja, das sage ich schon. Natürlich werden da andere sagen, nein, das stimmt nicht. Aber was wir auf alle Fälle haben, das ist bis um 9 Uhr auf die Nacht die Abendsonne, also ein Sonnenuntergang und ein Sonnenaufgang aber auch zum Erleben, das ist schon was Besonderes. Und wenn auf die Nacht die Sonne so lang scheint und vor allem das tut einem so gut in der See und es holt einen so runter von einem Arbeitstag, das ist einfach nur mehr Urlaubszeit gewinnen, auch für uns Einheimische. Und das taugt dann natürlich selber auch voll und die Gäste auch.
Das glaube ich, weil man merkt halt schon, die Gemüter sind noch mal ein bisschen anders vielleicht. Offener, vielleicht nur ein bisschen herzlicher. Die Sonne macht ja da schon ganz viel aus.
Ja, Sonne öffnet das Herz, das glaube ich schon. Manchmal sind wir, glaube ich, schon ein wenig so ein gallisches Dorf, sage ich immer. Natürlich sind wir ein Tourismusort und da muss man offen sein oder sollte man offen sein. Aber wir sind schon eine kleine feste Einheit, die recht zusammenhält und ich glaube, das macht es auch gemütlich.
Zumal im Bergsteigerdorf Steinbach noch eine mehr oder weniger intakte Infrastruktur vorhanden ist. Verschiedene Handwerksbetriebe wie Schlosser, Schmiede, Tischler und Friseur. Und es gibt einen kleinen Supermarkt, der viel mehr ist als nur ein Nahversorger.
Wir haben unseren Adek, einen Bader, das ist schon ein langjähriger Familienbetrieb und mit dem wir sehr dankbar sind, dass er noch da ist. Die Lebensmittelversorgung haben wir beim Übern Adek sehr gut abgedeckt, auch wenn es ein kleines Angebot ist, aber es ist ein feines, ausgewähltes Angebot. Und natürlich, man pendelt dann schon mal aus und da nimmt man auf der Fahrt hin oder heim wieder was mit. Aber es liegt an jedem uns Einzelnen, dass wir auch schauen, dass wir, ich fahre nicht fort, kaufe im Ort, weil das stärkt natürlich die Wertschöpfung oder auch die Wirtschaft. Und da war er da wieder wegen Luft nach oben, glaube ich. Über das müssen wir wieder alle wegen mehr nachdenken. Dass man wirklich das Bekenntnis zu sagen, brauche ich die Erdbeeren im Winter oder komme ich mit den Äpfeln und den Birnen oder das andere Obst, was eh da ist im Ort, was eh einer transportiert wird, komme ich mit dem aus. Über das müssen wir, glaube ich, alle miteinander auch wieder wegen mehr nachdenken.
Hast du irgendwas im Kopf, was möchtest du noch verändern im Bergsteigerdorf Steinbach? Gibt es da was, was ansteht oder ist was im Hinterkopf, was du vielleicht ja auch noch nicht verraten möchtest, ich weiß nicht, aber sein bewegen und aufkommen wird wahrscheinlich immer wieder was.
Ja, das ist immer spannend, wenn man sich so einen Jahresplan stellen, auch als Gemeinde, als Kommune, was haben wir denn dieses Jahr vor? Und am Ende des Jahres, wenn man zurückschaut, da sind Sachen dazu gekommen, von denen man im Jänner noch gar nichts gewusst hat. Und der Sternenpark war zum Beispiel sowas, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben, dass sich sowas entwickeln kann, was so einen guten Hintergrund hat. Was möchten wir bewegen? Ich möchte einfach bewegen, dass dieser Gedanke des Bergsteigerdorfes nun mehr auch bei der heimischen Bevölkerung in die Köpfe da ist, dass wir auch unseren Lebensstil da auch wir selber als Einheimische nur ein bisschen mehr danach ausrichten. Also selbst da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und dass wir auch mal irgendwann den Mut haben und sagen, jetzt tut es. Wir haben einen Zenit erreicht, mit dem wir gut leben können, mit Einheimischen, Zweitheimischen und Gästen, dass das nicht ausufert, sondern dass das ein runder Kreis bleibt und nicht irgendwo vor mir zum Ecken anfängt. Weil wenn ich was recht forciere, dann habe ich wo auf einer anderen Ecke ein Defizit. Und das macht es unrund. Und das ist, glaube ich, nicht gut. Also das sollte ein Ziel von uns sein oder möchte man einfach nur als Arbeit schaffen, dass wir das miteinander nur ein bisschen mehr lernen. Nämlich auch die Gäste und die Zweitheimischen, wenn die kommen, dass sie das akzeptieren, dass für uns manchmal in einer Urlaubszeit, was so hoch im Jahr ist, ja, dass das trotzdem eine Zeit, eine Lebenszeit von einem ist, die gerade aktiv sind, die nicht in Urlaubsmodus sind. Und dass wir da einfach ein gutes Miteinander schaffen und Rücksicht nehmen können für alle Bedürfnisse, sowohl als auch.
Mit deinem Einsatz, mit deiner Einstellung, mit deiner Power, glaube ich, gelingt das super. Da, natürlich muss das immer miteinander sein, mit einem Team. Und somit sind alle Einwohnerinnen und Einwohner eigentlich ein Team vom Bergsteigerdorf. Dann kann es wirklich in guter Balance sein.
War der Podcast der Bergsteigerdörfer, wo weniger mehr ist. Folge 14 mit Gerlinde Kaltenbrunner durch Steinbach am Attersee. Gestaltung Jörg Wunram und Christoph Schett von den Freizeitproduktionen. Musik Ramsch und Rosen. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org. Diesen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr mit Daniel Ladurner durch St. Jodok, Schmirn und Falsertal. Dieser Podcast wird unterstützt von Bund und Europäischer Union.